Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden in Deutschland, oder besser auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. 1700 Jahre, das ist eine lange Zeit, und trotzdem gibt es in vielen Köpfen offensichtlich noch sehr viele Fragezeichen, wenn es um das Judentum geht. Das hat die Politikerin und Psychologin Marina Weißband festgestellt. Sie ist Jahrgang 1987, selbst Jüdin, kam als Kind aus der Ukraine nach Deutschland, war dann später Geschäftsführerin der Piratenpartei. Heute ist sie bei den Grünen und engagiert sich in der politischen Bildung. Marina Weißband hat auf Twitter Fragen gesammelt von Userinnen und Usern, Fragen rund um das Judentum und um Antisemitismus. Und es sind sehr viele Fragen zusammengekommen, die Marina Weißband jetzt in kurzen YouTube-Videos beantwortet. Kommende Woche wird sie außerdem im Bundestag sprechen, am 27. Januar, wenn dort, wie jedes Jahr an diesem Tag, der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird. Wie ist es heute, als junge Jüdin in Deutschland zu leben und welchen Stellenwert hat das Gedenken an den Holocaust in ihrer Generation? Darüber habe ich mit Marina Weißband gesprochen und ich habe sie zuerst mal gefragt, wie war das für Sie, dass bei dieser Twitter-Aktion so viele Fragen zusammengekommen sind? Haben Sie sich gefreut über das Interesse oder waren Sie eher enttäuscht, dass die Leute vieles eben nicht wissen?
Es hat mich in erster Linie sehr gefreut, weil ich weiß, dass viele Leute vieles nicht wissen. Und ich war in erster Linie überrascht und perplex und sehr glücklich, dass Leute sich auch getraut haben, sehr basale Fragen zu stellen, die sie sich sonst vielleicht nicht zu stellen trauen und auf die ehrlicherweise auch die Literatur, die es so dazu gibt, gar nicht eingeht. Entweder weil die jüdischen Autoren sie für selbstverständlich halten und die Deutschen gar nicht daran denken, zu fragen.
Und haben Sie beim Antworten auch selbst noch mal was dazugelernt, also übers Judentum oder vielleicht auch über Ihre eigene jüdische Identität?
Sehr viel. Ich beantworte die Fragen auch nicht selbst, sondern zusammen mit Elia Havemann, der ein orthodoxer Jude in Tel Aviv ist. Und das Interessante am Judentum ist ja, dass man, wenn man zwei Juden hat, drei Meinungen hat. Und deshalb habe ich bei diesem Format eben sehr viel gelernt, dadurch, dass wir diese verschiedenen Perspektiven auch haben und dass das Judentum so schattierungsreich ist.
Wie würden Sie denn Ihre eigene Identität als Jüdin beschreiben? Was bedeutet es für Sie, im Jahr 2021 als Jüdin in Deutschland zu leben?
Das ist so eine komplizierte Frage und die Antwort unterscheidet sich von Woche zu Woche. Ich bezeichne mich als gläubige, aber nicht religiöse Jüdin. Ich komme aus einer atheistischen Familie, die keine jüdischen Feiertage gefeiert hat, die keine religiöse Tradition geliefert hat. Gleichwohl aber jüdische Kultur, das ist ja schon das erste Missverständnis, das viele haben. Man muss nicht der jüdischen Religion angehören, um Jude zu sein. Es ist eben auch etwas, das in der Familie vererbt wird. Und für mich war der Umzug nach Deutschland, aber auch meine jüdische Identität eine einzige sehr lange Suchbewegung, wie für viele jüdische Immigrantinnen.
Es war eine lange Suchbewegung und haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt etwas gefunden haben?
Ich bin auf einem Weg. Ich habe eine Gemeinschaft gefunden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich habe irgendwann angefangen, zur Gemeinde zu gehen. Und ich habe mich stärker explizit mit jüdischen Menschen vernetzt. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich sehr, sehr verstanden und sehr aufgehoben in dieser Gemeinschaft. Und gleichzeitig strebe ich danach, dass wir normal sein können. Dass wir einfach nur Menschen sein können. Das geht halt nicht. Wir können im Moment nicht ignorieren, dass wir jüdisch sind. Und die Gesellschaft lässt das auch gar nicht zu. Wir tragen das Päckchen und wir tragen das Gedenken auch an die Shoah mit uns und können dem nicht entfliehen. Und unsere Kinder tragen es und können dem ebenso wenig entfliehen.
Es gibt Städte in Europa, in denen jüdisches Leben sehr präsent ist und sehr sichtbar ist im öffentlichen Raum, also in Straßburg zum Beispiel oder in Antwerpen. In deutschen Städten ist das anders. Hier scheint jüdisches Leben bis heute vor allem hinter verschlossenen Türen stattzufinden. Woran liegt das?
Das müssen wir leider so machen, aus Sicherheitsgründen. Ich kann mal ein Beispiel bringen. Ich wollte vor 10 Jahren inzwischen mit den jungen Leuten in meiner Gemeinde, wir waren so ein Zirkel von irgendwie 7 Leuten unter 40, wollten wir einen Stammtisch machen. Und zwar explizit auch für junge Jüdinnen und Juden in Münster, die jetzt nicht in die Gemeinde gehen. Das heißt, wir wollten es auch nicht in der Gemeinde stattfinden lassen, sondern in einem Café und wollten in der Lokalzeitung eine Anzeige schalten und bei Facebook dazu aufrufen. Wir durften aber nicht. Die Polizei hat darauf bestanden, dass wir nichts veröffentlichen, was eine Uhrzeit und einen Ort enthält, aus Sicherheitsgründen. Und über solche Mechanismen fällt es uns eben auch sehr, sehr schwer, sichtbar zu sein, weil ganz ehrlich, da wo jüdisches Leben sichtbar wird, passiert das über zwei Dinge. Erstens, entweder orthodoxe Juden, die durch ihre Kleidung nun mal auffallen, oder durch den Zusammenhang mit der Shoah. Außerhalb des Gedenkens finden wir nicht statt. Es gibt praktisch kein sichtbares, ja, junges jüdisches Leben in Deutschland, obwohl es das natürlich schon gibt.
Wie könnte sich das ändern? Was müsste passieren, damit gerade auch junges jüdisches Leben in Deutschland wieder präsenter wird?
Naja, das Erste ist, dass ich mir wünsche, und da haben wir dieses Jahr die einzigartige Chance, dass man vielleicht auch mal mit uns redet, wenn es nicht um den Holocaust geht. Weil ehrlich gesagt, als Jüdin werde ich immer nur angefragt zu Holocaust oder Antisemitismus. Und automatisch begibt man sich damit immer in eine Opferrolle. Und jetzt am 27. ist das ja nicht schlimm. Und das ehre ich auch sehr, dass das dieser Tag ist. Das ist das Gedenken. Und da sollten wir auch nicht sozusagen ablenken und über andere Themen sprechen. Aber außerhalb dessen, ich würde gerne irgendwie eingeladen werden zu, naja, das eine ist religiöse Debatten, aber das andere ist auch einfach jüdischer Humor, jüdische Küche, die Art und Weise, wie Jüdinnen global irgendwie vernetzt sind, weil unsere Familien zerstreut sind, unsere Freunde zerstreut sind. Wie hängt das zusammen mit Digitalisierung? Ist das vielleicht etwas, wie Menschen in Zukunft sowieso stärker vernetzt sind? Ich würde gerne mehr aus dem Alltag teilen können.
Sie haben das Problem der Sicherheit vorhin schon angesprochen. Antisemitische Straftaten nehmen zu. Es gibt immer wieder Übergriffe auf Jüdinnen und Juden. 2019 das Attentat auf die Synagoge in Halle. Haben Sie als Jüdin, die in der Öffentlichkeit steht, manchmal Angst hier in Deutschland?
Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Jüdin bin oder ob es daran liegt, dass ich mich auch öffentlich gegen Faschismus äußere. Aber natürlich, also ich bekomme Drohungen, ich bekomme sehr viele Drohungen sogar. Klar, natürlich habe ich Angst in Deutschland. Ich weiß aber nicht, ob es irgendein europäisches Land gäbe, in dem ich keine Angst haben würde. Und ich weiß, dass ich bleiben werde und ich werde dafür kämpfen, dass wir angstfrei leben können. Weil wenn ich es hier nicht schaffe, dann gibt es vielleicht keinen Ort für uns.
Sie sind sehr aktiv in der politischen Bildung. Gibt es gerade bei der jüngeren Generation in Deutschland Wissenslücken, die vielleicht auch Mitschuld sein könnten am zunehmenden Antisemitismus?
Ich glaube nicht, dass am Antisemitismus prinzipiell Wissenslücken schuld sind. Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit Bildung, da sage ich jetzt als hauptberufliche Bildnerin und Pädagogin, dass wir uns mit Bildung aus allem retten können. Antisemitismus entsteht meiner Meinung nach aus der Unfähigkeit, mit einer komplexen Welt zurechtzukommen. Und entsteht aus tradierten Erzählungen, die man emotional als wahr betrachten möchte. Es ist nichts, wo Fakten helfen. Zumindest nicht sehr stark. Ich glaube aber, dass es massive Wissenslücken gibt und dass der Austausch auf einer anderen Ebene hilft. Nämlich, dass der Kern des Antisemitismus ja ist, dass Juden das Menschsein abgesprochen wird. Und ich glaube, uns menschlich kennenzulernen, zu begreifen, dass wir echte Menschen sind und wir sind nicht schwarz-weiß und wir sind nicht alle reich und wir sind nicht irgendwo obskur in den Wolken, sondern wir leben hier, könnte helfen, diesen Bezug wiederherzustellen. Und wir haben natürlich sehr viele SchülerInnen, die aus Familien kommen, wo Antisemitismus auch einfach tradiert wird von Staatsdoktrin her, jetzt besonders muslimische Jugendliche, die einfach noch nie Juden begegnet sind, wo so eine ganz theoretische, auf politischer Ebene gepflanzte Abneigung existiert, aber der sehr leicht zu begegnen ist durch, man lernt sich einfach mal kennen und sieht, oh, wir sind gar keine Monster, wir haben gar keine Spitzenzähne.
Sondern doch alle Menschen. Sie sprechen nächste Woche im Bundestag über das Gedenken an den Holocaust. Ist die deutsche Gedenkkultur im Jahr 2021 noch zeitgemäß?
Ich glaube, wir stehen an einer großen Veränderung der Gedenkkultur und dass der Bundestag diese schöne Geste gemacht hat, jemanden einzuladen von den Überlebenden, Charlotte Knobloch, und jemanden einzuladen aus der Generation der Nachgeborenen, nämlich ich, schafft er auch einen Übergang, weil wir eben nicht wissen, wie lange wir noch das Privileg haben, den ZeitzeugInnen zuzuhören. müssen wir zu einer anderen Form von Gedenken finden, die die Erinnerung nicht zu einem bloßen Ritual vertrocknen lässt. Wir können nicht einfach nur Blumen niederlegen, weil das irgendwie unsere Pflicht ist. Und vielleicht lernen wir Zahlen und Jahreszahlen, aber wir fühlen nicht mehr, was passiert ist, weil es nicht mehr diese Menschen gibt, die uns das hautnah erklären können und erzählen können. Das heißt, wir müssen jetzt lernen, wie wir das, was passiert ist, anders erlebbar machen. Und ich glaube, dass unter anderem auch die neuen Medien uns dabei sehr helfen können. Ich habe neulich schon mit der Gedenkstätte Buchenwald darüber gesprochen, welche Konzepte es gibt, um das Erleben vor Ort mit einem digitalen Erleben zu verschmelzen, sodass man eben auch etwas mitnehmen kann, sodass man eine Erfahrung gemacht hat, sodass man vielleicht auch ständig wieder und wieder Erfahrungen machen kann.
Empfinden Sie es manchmal auch als Last, diese Erinnerung an etwas wachhalten zu müssen, was Sie selbst nie erlebt haben? Das ist ja auch eine große Verantwortung.
Es ist eine riesige Verantwortung. Man sagt ja, Juden sind ja eben nicht nur eine Religionsgemeinschaft, sie sind auch eine Volksgemeinschaft. Und das Dritte wird am seltensten erwähnt, sie sind eine Schicksalsgemeinschaft. Und das Wort Schicksalsgemeinschaft ist ein bisschen schwierig. Ich habe sehr lange mit meinem Rabbi darüber geredet, was denn das bedeutet. Und ein Teil dessen ist, dass wir uns nicht aussuchen können, ob wir die Erinnerung an die Shoah tragen oder nicht, sondern es ist unsere Aufgabe. Und ja, es ist eine große Verantwortung, vor allem, weil es nicht unbedingt die angenehmsten Erinnerungen sind, nicht die angenehmsten Geschichten sind, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen mein ganzes Leben getränkt ist und, was man nicht vergessen darf, die ich auch als Traumata vererbt bekommen habe. Ja, meine Großeltern haben Traumata an meine Eltern vererbt, die natürlich an mich und ich möglicherweise an meine Tochter. Das schmerzt mich sehr, aber für uns ist das sehr real. Und deshalb geht mir diese Schlussstrichdebatte so gegen den Keks.
Und deshalb wird sie weiterhin an den Holocaust erinnern, die Politikerin und Psychologin Marina Weißband. Zum Beispiel gleich nächste Woche am 27. Januar im Bundestag, wenn dort der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird. Dort spricht Marina Weißband dann neben Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.